Sie haben Bayern 2 eingeschaltet und hören Theologik, die Sendung über Gott und die Welt, immer montags zwischen 21.30 Uhr und 22.30 Uhr. Der Beitrag von Daniel Knopp hat uns eben gezeigt, wie kompliziert die juristische Bewertung eines Kirchenaustritts in Deutschland werden kann. Deshalb haben wir uns gedacht, es könnte nichts schaden, noch einmal bei einer Fachfrau nachzufragen. Sabine Demel lehrt Kirchenrecht an der Universität in Regensburg. Wie sehen Sie das, Frau Demel? Ist der Kirchenaustritt, so wie wir ihn kennen, also der vor dem Standesamt, der totale Bruch mit der Kirche? Oder könnte man ihn auch als eine Art Warnsignal verstehen, dass jemand aufstellt, der unzufrieden mit seiner Kirche ist, aber gleichzeitig ein gläubiger Mensch bleiben will?
Also ich glaube, von der Intention der Leute her gesehen wird es beides geben. Kirchenrechtlich betrachtet muss ich ganz klar festhalten, jeder Kirchenaustritt verletzt die Erfüllung zweier Grundpflichten jedes und jeder Gläubigen. Nämlich einmal die Pflicht, auch im eigenen Verhalten immer die Gemeinschaft mit der Kirche zu wahren, wie das kirchliche Gesetzbuch sagt. Und zum Zweiten die Pflicht, ebenfalls im Wortlaut des kirchlichen Gesetzbuches, die Pflicht zur finanziellen Unterstützung der Kirche für die Wahrnehmung ihrer Aufgaben beizutragen. In diesem Sinn hatten auch schon die deutschen Bischöfe bereits 1969 erklärt, der Austritt hat nicht nur Wirkungen im staatlichen Bereich, sondern auch in der Kirche. Und das hat zur Folge, jeder, der aus der Kirche austritt, kann daher am sakramentalen Leben erst wieder teilnehmen, so die Bischöfe, wenn er bzw. sie bereit ist, die Austrittserklärung rückgängig zu machen und seinen Pflichten auch in Bezug auf die Kirchensteuer wieder nachzukommen. Die deutschen Bischöfe haben diese Erklärung zwischenzeitlich nicht entkräftet, sondern rufen sie vielmehr von Zeit zu Zeit immer wieder in Erinnerung.
Heißt also, mit der Einstellung der Zahlung, der Kirchensteuerzahlung, ist der Austritt hier in Deutschland dokumentiert und damit auch wirksam. Es braucht keine zusätzliche Erklärung vor dem Pfarrer beispielsweise, dass man also vom Glauben abgefallen ist und mit der Kirche gar nichts mehr zu tun haben will. Das ist nicht erforderlich.
Das ist nicht erforderlich. Da gibt es eine Diskussion, auch ausgelöst noch einmal durch ein Schreiben aus Rom aus dem Jahr 2006, das sich aber nicht primär auf den Kirchenaustritt bezieht, sondern auf eine Rechtsfigur, die im kirchlichen Gesetzbuch genannt, aber nicht erklärt wird, was darunter zu verstehen ist. Das ist nämlich der sogenannte Abfall im Formalakt. Und wir hier in Deutschland diskutieren ja eigentlich schon seit den 60er und 70er Jahren darüber, ob ein Kirchenaustritt automatisch identisch ist mit diesem Abfall im Formalakt. Die kirchlichen Verwaltungsgerichte haben dann relativ zügig Fakten geschaffen, indem sie das gleichgesetzt haben. Jeder Kirchenaustritt ist ein Abfall vom Formalakt. Und die deutschen Bischöfe haben das auch so gesehen. Durch diese Erklärung aus Rom im Jahre 2006 sind neue Diskussionen aufgekommen. Angeblich haben aber die deutschen Bischöfe mit Rom darüber gesprochen und ein allerdings nicht veröffentlichtes Schreiben erhalten, das mit der Aussage, dass zu einem Abfall im Formalakt drei Bedingungen gehören, nämlich eine wirkliche innere Entscheidung, von der Kirche sich lossagen zu wollen, eine nach außen hin deutlich vernehmbare Kundgabe dieses inneren Willens und das dritte Kriterium, weshalb die Diskussion dann wieder geführt wurde, dass diese Austrittserklärung oder diese Erklärung von der Kirche im Formalakt abzufallen von einer kirchlichen Autorität entgegengenommen werden muss. Und das ist ja beim Kirchenaustritt nicht der Fall, sondern der wird ja vor einer staatlichen Behörde erklärt. Die deutschen Bischöfe haben ein Schreiben aus Rom erhalten, in dem angeblich gesagt wird, dass diese Kriterien nicht für das deutsche Kirchenaustrittssystem gelten.
Gut, aber dieses Schreiben ist nicht veröffentlicht worden. Es wird drüber geredet, aber keiner hat es in der Hand, jedenfalls wir nicht, ich nicht, Sie nicht. Und wir haben auf der anderen Seite den Fall von Professor Zapp in Freiburg, dem ehemaligen Kirchenrechtler oder emeritierten Kirchenrechtler, der eben gesagt hat, also der teilweise Kirchenaustritt, der geht schon. Also ich kann die Zahlung einstellen und bleib trotzdem Mitglied dieser Kirche. Und es gibt auch einige Nachahmungstäter, die das schon auch probiert haben und ebenfalls streiten und sagen hier, ich zahle nicht und bleib trotzdem in der Kirche. Wer führt jetzt da sozusagen das letzte Wort oder wer entscheidet jetzt?
Also ich denke, Es ist schon entschieden durch Verwaltungsgerichtsurteile, weil das streng genommen eigentlich keine kirchenrechtliche, sondern eine staatskirchenrechtliche Frage ist. Und diese Frage ist auch nicht erst neu durch den Kollegen Zapp ins Leben gerufen worden, sondern die ist schon hier in Deutschland in den 1970er Jahren diskutiert worden. Und damals ist schon meines Erachtens völlig zu Recht argumentiert worden, dass die Möglichkeit eines teilweisen Kirchenaustritts nicht möglich ist, weil damit die weltanschauliche Neutralitätspflicht des Staates verletzt werden würde. Ich denke, diese Argumentation ist auch heute noch schlüssig. Denn der Staat würde sich mit der Annahme einer solchen teilweisen Kirchenaustrittserklärung in die inneren Angelegenheiten der Religionsgemeinschaft einmischen und so gegen deren grundrechtlich verbürgtes Selbstbestimmungsrecht verstoßen. Und auch damals ist im Gegenzug schon darauf hingewiesen worden, und auch diese Ansicht teile ich, dass die grundrechtlich in Artikel 4 unseres Grundgesetzes verankerte Religionsfreiheit des Einzelnen und der Einzelnen nicht verletzt wird, wenn die Kirchenmitglieder vor die Alternative gestellt werden, entweder Mitglieder der Kirche zu bleiben und damit auch den mitgliedschaftlichen Pflichten, wie zum Beispiel der von der Kirche als zumutbar in Anspruch genommenen Kirchensteuerpflicht nachzukommen, oder aber nach staatlichem Recht aus der Kirche auszutreten und damit zugleich bestimmte Folgen der Kirchenmitgliedschaft, eben wie die Kirchensteuerpflicht, zu beenden.
Heißt also in ganz einfachen Worten, in Deutschland ist nicht zu befürchten, dass sich das System ändert, sondern wir werden nach wie vor durch den Staat die Kirchensteuer einziehen lassen. Und wer aus der Kirche austritt, dokumentiert es vor dem Staat. Und damit ist es also insofern auch kirchenrechtlich gültig.
Nach meiner Einschätzung ja.
Kommen wir zu einem ganz anderen Thema. Die Stimmungslage ist natürlich angesichts der Kirchenaustrittszahlen in Deutschland momentan nicht so sonderlich gut. Wir haben ein bisschen in Ihrem Vorlesungsverzeichnis geblättert. An der Universität in Regensburg lehren Sie ja, und da heißt es für das Sommersemester 2011, ich zitiere mal, Glaubensschwund, Kirchenaustritte, wenige Priester, immer größere Seelsorgeräume. Hören wir auf, darüber zu jammern und werden stattdessen selber aktiv, setzen tatkräftig um, wovon wir überzeugt sind, die Geistbegabung aller Getauften. Das klingt sehr gut. Was meinen Sie damit konkret?
Ja, im Grunde genommen, dass wir uns selbst und unserer eigenen Geistbegabung mehr zutrauen und damit auch wagemutiger werden, dass wir nicht nur immer mitlaufen, sondern auch wagen, selbst aufzubrechen, dass wir nicht immer nur gucken, was war in der Vergangenheit und wie schön war das, sondern dass wir die Vergangenheit loslassen und versuchen, nicht zu reparieren, was nicht zu reparieren ist, sondern einfach in eine neue Zukunft aufzubrechen. Das heißt dann nämlich, dass wir nicht nur oder nicht mehr nach den Lücken und den Defiziten fragen, sondern gucken, wo sind unsere Fähigkeiten, wo liegen unsere Charismen und wie können die geweckt werden und wie kann ihnen Raum zur Entfaltung gegeben werden?
Jetzt haben über 200 Theologinnen und Theologen das Memorandum Kirche 2011, ein notwendiger Aufbruch, formuliert und unterschrieben. Ist das jetzt mal ein bisschen zugespitzt gefragt, so eine Ausdrucksform der Geistbegabung aller Getauften oder wie dürfen wir das einordnen?
Ja, das würde ich schon so sehen, die Geistbegabung, und damit, die gibt ja nicht nur Rechte, sondern auch Pflichten sind damit verbunden. Und eine Pflicht ist, denke ich, das, wovon ich überzeugt bin, dass es zum Wohl der Kirche notwendig ist, auch öffentlich zu sagen. Also nicht nur die mystische Seite des Glaubens zu praktizieren, sondern auch zu ringen, zu streiten, sich zu solidarisieren und auch den Fragen der Glaubensgemeinschaft Raum zu geben. Das ist, denke ich, auch eine unserer Kernaufgaben als Theologen und Theologinnen.
Was die Gegenseite, sag ich mal, diejenigen, die das Gegenmemorandum formuliert haben, natürlich ganz anders sehen. Die sind der Meinung, es ist alles okay, es sollte die Kirche so bleiben, wie sie ist. Es gibt keinen Änderungsbedarf und insofern braucht es auch keine Geistesblitze, wie sie von den Theologen jetzt da geäußert werden. Mir stellt sich die Frage, ob der Dialog, der da angestrebt wird, überhaupt zustande kommen kann. Ich habe persönlich das Gefühl, dass hier momentan sich Lager bilden, sich gegenseitig bekämpfen, aber dann in Wirklichkeit doch nichts vorwärts geht. Bin ich zu pessimistisch?
Meiner Ansicht nach ja, denn ich formuliere es mal umgekehrt. Sagen Sie mir doch mal eine Epoche in der Geschichte der Kirche, wo es keine sogenannte Lagerbildung gegeben hat. Ich denke, es wird immer eine sogenannte Lagerbildung geben. Und ich gehe sogar noch weiter und sage, es muss sie sogar geben. Denn wenn wir keine Spannungen mehr haben, woher soll dann eigentlich noch Bewegung, Leben und Innovation kommen?
Aber wenn jetzt die einen sagen, dann geht doch gleich rüber zu den Protestanten und lasst uns hier in Ruhe katholisch sein, ist dann damit was gewonnen?
Ja, das ist wieder die zweite Frage. Also die Dialogfähigkeit oder Unfähigkeit, denke ich, ist nicht an der Tatsache festzumachen, dass es Lagerbildung gibt, sondern diese Dialogfähigkeit oder Unfähigkeit ist daran festzumachen, wie wir denn mit unseren unterschiedlichen Auffassungen umgehen, also die Art und Weise, wie wir die Auffassungen des anderen bewerten, ob wir offen sind, uns mit der anderen Auffassung auseinanderzusetzen. Ich sag's mal mit den Worten vom Papst Benedikt, die er in seinem Buch Jesus von Nazareth 2007 formuliert hat. Und das wünsche ich mir eigentlich gerade jetzt in der Diskussion um das Memorandum, dass wir uns das zu Herzen nehmen. Da schreibt Papst Benedikt, es steht jedermann frei, mir zu widersprechen. Ich bitte aber jeden Leser und jede Leserin um jenen Vorschuss an Sympathie und ohne den es kein Verstehen gibt. Heißt, Dialogfähigkeit oder Dialogunfähigkeit ist daran festzumachen, ob wir Andersdenkende und Andersredende einfach kurzerhand des Ungehorsams und der Häresie bezichtigen oder ob wir uns ernsthaft mit seinen Anliegen und ihren Anliegen und Argumenten auseinandersetzen und gemeinsam mit ihm bzw. ihr um die Wahrheit ringen. Denn die Wahrheit ist ja nicht einfach so da und fällt vom Himmel, sondern muss in einem mühsamen Prozess, an dem möglichst die ganze Glaubensgemeinschaft beteiligt ist, nach unseren Glaubensvorstellungen der katholischen Kirche. Die Wahrheit muss in einem mühsamen Prozess immer neu gesucht werden.
Das wiederum finde ich jetzt persönlich ganz sympathisch, würde ich sofort unterschreiben. Herzlichen Dank, das war Professorin Demel aus Regensburg, die Kirchenrechtlerin, zu unserem großen Thema Kirchenaustritt und was kommt danach, hoffentlich auch möglicherweise ein Wiedereintritt. Dankeschön nach Regensburg.
Bitteschön.
Theo, Thema.